Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze hier mit zwei jungen Herren in einer hippen Berliner Wohnung, natürlich, im Wedding. Und werde mich gleich ein bisschen über Rap und Kochen unterhalten. Etwas ein bisschen abenteuerliches Thema dieses Mal im Podcast. Einen der beiden kennt ihr vielleicht schon, weil er für uns regelmäßig Rapper fotografiert. Das ist der gute Emil. Hey.
Hey, moin. Schön, dass wir da sind.
Und jetzt werdet ihr vielleicht zum allerersten Mal die Stimme von Johann Vogt hören.
Hallo, hallo. Man konnte meine Stimme aber schon mal hören, tatsächlich.
Wo denn?
Im Radio zum Beispiel, im Zuge des Kochbuchs.
Ach, bei Radio Fritz wart ihr, ne?
Bei Fritz waren wir, bei Maudi und Steiger waren wir.
Stimmt.
Beim WDR waren wir auch. Und letztes Jahr habe ich auch in diesem Raum, wo wir gerade sitzen, mit Jan Wehn mal so einen Allgood-Podcast gemacht.
Stimmt, ich erinnere mich, das war eine richtig unüberlegte Aussage. Aber
schlechte Recherche.
Ja. Schande auf die Rap-Medien.
Ja, auf jeden Fall.
Immer. Ja, wir treffen uns hier, weil ihr ein Buch rausgebracht habt namens Rap Kitchen, in dem Rapper ihre Lieblingsrezepte verraten.
Lieblingsrezepte und Restauranttipps.
Und da habe ich vor allem bei Restauranttipps habe ich schon gut gegeiert, auf jeden Fall. Da werde ich.
Ja, es gibt welche, die sind sehr, sehr ausgewogen und gut. Und es gibt so ein paar, die sind ein bisschen schwächer oder ein bisschen mainstreamiger, würde ich sagen. Aber wir waren ja auch mit vielen von den Rappern essen. Und es gab schon so ein paar Läden, die kannte ich davor nicht. Und die haben mich ganz positiv überrascht.
Es ist ja auch schon dein viertes Kochband, oder?
Kochbuch sozusagen. Viertes Kochbuch, ja, ist mein viertes.
Oder Kochfotoband?
Kochfotoband. Das ist mein vierter komplett eigener Kochfotoband und ich habe noch bei so ein paar anderen nochmal so 3-4 Stück habe ich so Kapitelteile von gemacht, ja.
Was treibt dein denn endlich dazu zu sagen, ich werde jetzt hauptsächlich Essen fotografieren?
Du kannst auch alles essen. Also du fotografierst es und danach kannst du alles, was du fotografiert hast, essen. Und die Arbeitsweise ist ganz angenehm, weil du bist entweder in Restaurants und dann kannst du da deine ganzen Sachen fotografieren, lernst die ganzen Köche kennen und wie die so arbeiten. Mhm. Oder du bist mit deinem Foodstylisten im Studio und machst 5, 6, 7 Gerichte am Tag, was viel entspannter ist, als wenn du so eine Modeproduktion machst oder sowas.
Ich stelle mir das aber immer so vor, wenn ich so Big Mac-Fotos und so weiter sehe, auf so großen Werbeplakaten, dass das letztendlich nichts mehr mit essbaren Produkten auf sich hat.
Das stimmt. Werbesachen werden alle so fotografiert, dass die, also Eis zum Beispiel ist kein Eis, das ist irgendeine andere Masse, oder wenn was dampft, legen sie heiße Kartoffeln dahinter oder sowas. Mhm. Aber die ganzen Kochbücher und Magazine und so, die sind alle davon abgerückt, irgendwie da Haarspray drauf zu machen und sowas. Das Einzige, was wir manchmal machen, ist, wenn du eine Suppe hast oder einen Tee, also so eine klare, und du willst da so kleine Bläschen drauf haben, dann mach ein bisschen Spüli rein. Und das wird natürlich nicht mehr gegessen. Aber sonst kannst du alles essen. Also die Garpunkte sind natürlich immer perfekt. Aber dann, wenn du längere Produktion hast, dann hast du halt zum Mittagessen dann halt immer irgendwie 5, 6 Gerichte da. Und das ist dann bei so einem Buch wie dem jetzt sehr angenehm. Wenn du ein Fleischbuch machst, dann hast du halt irgendwie 7 verschiedene Fleischgerichte da liegen und irgendwann so nach 3 Tagen hast du einfach keinen Bock mehr, das zu essen. Vor allem ist es halt immer viel. Also wenn du so einen Schweinebraten machst, kannst du ja nicht 300 Gramm Schweinebraten machen, sondern du musst ja halt immer gleich so 1,5 Kilo machen. Ja. Deshalb kommt alle vorbei, wir geben euch Essen.
Ich verstehe die Problematik. Aber so häufig wart ihr für das Buch jetzt auch gar nicht essen, oder? Habe ich das falsch auf dem Schirm?
Also es gibt Künstler, die haben für uns gekocht. Zum Beispiel Mauli hat für uns gekocht, Money Mark und Ty Jason haben zusammen gekocht, dann Chef Cat hat für uns auch zu Hause gekocht und mit Jacuzza waren wir einkaufen, der bringt dir ja bei, wie du richtig einkaufen kannst. Mhm. Und mit vielen von den anderen, mit denen waren wir am Mittagessen, weil nicht alle die Zeit hatten, mit uns zu kochen, oder weil wir auch mehrere von denen in Berlin getroffen haben, auch wenn sie woanders herkamen, weil es einfach logistisch einfacher war, weil eigentlich alle Rapper ab und zu in Berlin sind.
Ja. Wir waren mit allen Leuten essen, mit denen wir nicht gekocht haben. Es stand also eigentlich immer Essen da. Oder
okay.
Wir haben eigentlich mit jedem Rapper gegessen. Selbst mit Jacuzza, mit dem wir einkaufen waren, haben wir dann in diesem super krassen, was auch immer, frische Paradies hieß es, glaube ich, haben wir dann auch noch gegessen, beziehungsweise hat er nur getrunken. Ja.
Okay, also lohnt sich das doch schon, mit Rappern ein Kochbuch zu machen, auch für den eigenen Magen, für die eigene Arbeitsart und Weise.
Auf jeden Fall. Es war wirklich gut, weil ich in der Zeit, also ich meine, du kennst das ja auch, das freie Journalistenleben oder Halbtagsstellenjournalistenleben ist jetzt nicht so glamourös und 20 Mal essen zu gehen auf Kosten anderer ist schon ganz gut. Also es hat mir...
Ja, es ist jedes Mal wieder, treibt es einen ein kleines Grinsen ins Gesicht, wenn jemand sagt, oh, komm, lass mal essen gehen nebenbei. So, ja.
Genau. Also ich meine, ich habe auf jeden Fall auch viele Nudeln mit Pesto in der Zeit gegessen. Mhm. Oder wir waren eben mit Rappern essen. Also.
Ja. Das ist der Lifestyle.
Also der Lifestyle war tatsächlich manchmal, wenn ich irgendwie ein bisschen Verzug hatte mit einem Kapitel oder mit einem Text, dass ich sehr viel geraucht habe und Kaffee getrunken habe und wenig gegessen habe, weil ich Stress hatte. Und dann maximal noch einen Döner oder Nudeln mit Pesto, während ich irgendwelche Prinz-Pi-Rezepte transkribiert habe, die so super fancy waren.
Also war eigentlich von Anfang an klar, wenn man deine Ernährung kennt, Johann ist der Mann für dieses Buch, für dich.
Auf jeden Fall. Ich meinte, das war mir sofort klar. Der ist ein wahrer Gourmet.
Ja, ja. Ich koche schon auch manchmal was anderes als Nudeln mit Pesto. Grüße auch an meine Freundin an dieser Stelle, die da manchmal ein Auge drauf hat. Dadurch, meine Ernährung ist nicht so schlecht, wie es jetzt gerade klang.
Aber wollte ich dir auch gar nicht ans Bein binden, ehrlich gesagt.
Gut.
Ja. Du hast schon an anderer Stelle irgendwo gesagt, Johann hat das gesagt, dass du schnell festgestellt hast, dass die Arbeit an diesem Buch deutlich entspannter ist, von Aufwand, vom Rechercheaufwand her, als ein Rapper oder ein Musiker zu einem normalen Gespräch kennenzulernen. Also eigentlich, ich stelle es mir eigentlich auch ganz entspannt vor, weil man dann irgendwann feststellt, okay, es geht wirklich nur um Essgewohnheiten, was super Alltägliches ist und worüber man ja mit theoretisch jedem Menschen sprechen könnte.
Genau, und das ging ja auch nicht darum, also ich hatte auch nicht den Druck, was kritisch hinterfragen zu müssen, beziehungsweise gab es auch tatsächlich während der Interviews zu dem Kochbuch Aussagen, die ich nicht so ganz unterstrichen habe oder die ein bisschen eigenartig waren, kann ich, glaube ich, jetzt nicht so näher drauf eingehen. Und da konnten wir dann darüber diskutieren, während wir gegessen haben. Aber das, was für mich relevant war im Endeffekt oder für den Text, waren ja wirklich nur Fakten zum Essen oder im weiteren Sinne zum Essen, eben zum kulturellen Hintergrund der verschiedenen Rapperinnen und Rapper. Und bezogen auf die Recherche, darauf wolltest du ja eigentlich hinaus, genau. Ich habe tatsächlich nur für einen Text, nämlich für den Plusmacher-Text, das war das erste Interview, wirklich mich hingesetzt und einen Tag lang noch recherchiert und jede Line gecheckt nach Essensbezügen und so weiter und habe mir da super viel Mühe gemacht und habe dann gesehen, dass es sich überhaupt nicht lohnt, weil du im Gespräch ganz viel erfährst und die einzige Aufgabe ist letztlich gewesen, nachzuhaken. Und das Gute war auch, dass Emil mit dabei saß, der sich mit bestimmten Sachen auf Essen bezogen einfach nochmal viel besser auskennt und dann auch nochmal Fragen stellen konnte, wenn ich nicht mehr weiter wusste, wenn es jetzt um welche Zutaten ging oder so. Und dadurch musste ich jetzt auch nicht mich in obskure Gemüsesorten reindicken oder so. Zum Beispiel. Oder jetzt jedes Gewürz auswendig lernen, was es gibt.
Ja. Wobei, man kann ja überhaupt mal, wie viele Rapper sind darin? 20, ne?
Ja, 21, wenn man sagen würde, dass Ty Jason, weil Ty Jason und Money Mark haben ja zusammen. Also,
ja gut, Ty Jason.
Ist nicht wirklich ein Rapper, aber 20 Rapperinnen und Rapper, ja.
Ty Jason ist, das ist ganz lustig, ich weiß gar nicht, ob das im Text steht. Ich glaube schon mittlerweile EDM-Produzent und hat auch mit, soweit ich weiß, Diplo zum Beispiel Sachen gemacht und so. Und
ach echt? Steve Aoki, oder?
Ja, Steve Aoki, genau. Ja. Also der ist da super large und spielt so EDM-Festivals. Und
auch unter dem Namen Ty Jason?
Unter dem Namen Ty.
Ty, ja.
Das habe ich gar nicht auf dem
Schirm. Wenn du dem auf Instagram folgst, der spielt richtig fette Sachen. Und ich habe auch neulich so irgendeine relativ schlechte Doku gesehen über irgendein Festival. Ich weiß nicht mehr, wie das Festival hieß. Und da haben sie so einen DJ begleitet. Und dann der DJ, der vorher gespielt hatte, war Ty Jason. Stand da plötzlich, hat er gedJed. Ich so, hä? Hab mich mega überrascht.
Okay, weiß man das. Es ist sowieso krass. Es machen so viele Leute aus diesen... Also aus dem Rap-Kosmos der 2000er Jahre, so um die Nuller-Jahre herum, machen jetzt so abgefahrene Dinge beruflich oder auch immer noch im Musikbereich, aber halt nicht mehr im Fokus von Rap und so weiter.
Ja, SDP zum Beispiel, das ist ja, ich glaube, Joker F und Bizarre machen, glaube ich, SDP, ja, oder?
Aber Joker F und Bizarre produzieren sowieso Gott und die Welt. Also Joker F hat, glaube ich, auch sehr große Teile des letzten oder vorletzten Helene Fischer Albums geschrieben. Nicht geschrieben, aber produziert.
Ja.
Und,
ja, krass.
Ja. Also und da gibt es ja, kann man, glaube ich, so 3, 4, 5 Produzenten fast nennen, die da jetzt solche Ausflüge machen. Jetzt habe ich durch Ty Jason so
geklein. Hast du voll verloren, ne?
Ja, aber das ist gar nicht so wild.
Ich glaube, du wolltest eigentlich, also du hast damit angefangen zu fragen, ob wie viele Rapper wir und Rapperinnen wir interviewt haben.
Genau, ich dachte, ich wollte gerade nochmal so einen Bogen spannen, wer überhaupt so dabei ist, weil es ist ja wirklich von bis, von großen Namen bis zu Namen, die jetzt seit 2 Jahren gehypt sind oder so, oder zu aufstrebenden Künstlern gehören. Also ihr spannt da ja echt einen großen Bogen. Und ich würde dann ganz gerne mal wissen, wie da überhaupt die Auswahl zustande kam.
Na, wir haben natürlich einfach nur genommen, wie wir kriegen konnten. Nee, sondern das haben wir schon extra so gemacht. Also natürlich braucht man ein paar große Namen, damit das Buch dann relevant und interessant wird. Aber wir haben die Künstler auch danach ausgewählt, teilweise wer uns interessiert, teilweise interessieren uns welche, die da drin sind, musikalisch eher weniger. Aber auch mit dem Aspekt, was für kulturelle Hintergründe die haben zum Beispiel. Und zum Beispiel Zilla, weil ist da drin, weil er so sehr auf Fitness bedacht ist. Und so jemanden wollten wir halt gerne haben. Und da fällt er natürlich als allererstes Zilla ein. Und Basteltan Hengst ist drin wegen seiner interessanten Mischung, weil der ist ja halb Türke, halb Italiener. Und der meinte halt, die haben zu Hause halt immer so gegessen, dass es halt ganz viel Türkisches auf dem Tisch gab, aber auch ganz viel Englisch zusammen. Und das ist ja irgendwie eine sehr spannende Mischung. Also es ist so eine Mischung gewesen aus, ob die Künstler uns einfach persönlich interessieren, dann so die Hintergründe von denen und dann, was die so in einem Essenskosmos darstellen.
Ja, einige von denen geben ja auch einen ganz klaren Bezug zu Essen her oder zu Lebensmitteln allgemein. Also Sido, der zum Beispiel seine Wodka-Marke hat und ich glaube, in gefühlt jedem dritten Interview von seinen eigenen Rouladen schwärmt.
Ja, und Sido hat ja auch, einen Lieferservice für gesundes Essen.
Ja, aber das habe ich im Buch gelesen natürlich. Ja. Der ist ja irgendwie Teil der Gesellschaft da oder so. Oder
genau, also der ist da irgendwie, ist, glaube ich, Investor quasi. Ja. Also so wie das ja Leute gerne mal machen, die Kapital haben, dass sie dann irgendwann anfangen, in irgendwelche Startups zu investieren. Und
ja.
Das war dann Sido wohl wichtig, das gute Essen zu pushen.
Aber das ist doch nett.
Finde ich auch. Irgendwie nichts Verwerfliches dran, auf jeden Fall.
Ja, du meintest ja auch gerade, dass du bei den Gesprächen nie irgendwie etwas kritisch hinterfragen musstest oder so. Aber habt ihr denn dann bei einigen Rezepten, weil es geht ja wirklich auch von bis, von so High Class, also auch bei, nicht nur bei Rezepten, sondern auch bei Restauranttipps, so von High Class Rezepten und Restaurants bis zu, oh Gott, es ist sonntags und ich habe kein Bargeld da, was zum Teufel mache ich jetzt, wenn ich an die Ostler-Nudeln denke, zum Beispiel von Sido.
Ja.
Und habt ihr da dann ab und zu mal die Stirn gerunzelt und euch gedacht, so, Alter, was soll das?
Nö, wir haben nie die Stirn gerunzelt und wir haben eher Leute dazu gebracht, gerade solche Rezepte wie Ostler-Nudeln oder so reinzubringen, anstatt von irgendwelchen High-Class-Rezepten, die sich vielleicht ein 15-jähriger Schüler zu Hause nicht nachkochen würde, einfach weil es zu teuer ist oder weil es zu aufwendig ist. Genau. Und ich finde das ganz gut. Klar, das ist nicht so kompliziert und man kann sich natürlich fragen, was das bringt, dass so ein Rezept jetzt in einem Kochbuch steht. Aber es ging eben darum, so die Karriere vielleicht auch abzubilden mit den Rezepten. Ein. Genau. Also ich meine, weißt du, bei Sido gibt es diese Rouladen, so, mit denen hat er angefangen, als er irgendwann Kohle hatte, aber hat früher auch schon Rouladen von seiner Mutter bekommen, die er aber nicht mochte. die Ostler-Nudeln waren eben Realität, als es Sido dreckig ging und ja, als er mit Beteid noch in seinem Loch gewohnt hat.
Ja, ja, ich glaube, die Geschichte war ja auch, dass sie sich irgendwie die zu zweite Matratze geteilt haben. Da dann halt Essen geklaut haben und auf der PlayStation ihre Beats gebaut haben.
Das ist die Legende, genau.
Das ist die Legende und das fängt es auf jeden Fall ganz gut ein. Also Ostler-Nudeln falls ihr das Buch noch nicht in den Händen haltet, bestehen aus Nudeln, Ketchup und Gewürzgurken, glaube ich. Das war es schon fast.
Genau, und man könnte da noch Wurst reinschneiden. Das ist.
Ach, das war optional.
Ich weiß nicht, ich glaube, das sind sogar vegetarische Osternudeln.
Stabil. Als ich von der Idee gehört habe, dachte ich erstmal, okay, geil, habe ich Bock drauf, möchte ich gerne sehen und bin auf das Ergebnis gespannt. Und
jetzt bist du aber mega enttäuscht vom Ergebnis.
Nee, überhaupt nicht, ich finde es super, tatsächlich. Aber ich habe mich im ersten Augenblick gefragt, okay, was für Leute, außer ich zum Beispiel, der sich den ganzen Tag irgendwie mit Deutschrap beschäftigt, oder ihr beide, für wen ist denn dieses Buch überhaupt gemacht?
Frage ich mich auch manchmal. Ich glaube, letztlich mussten wir dann den Verlag fragen, der hatte davon eine Vorstellung. Ich weiß nicht, Emil, hast du dir da mehr Gedanken drüber gemacht? Ich habe mir da echt gesagt, also ich frage mich das auch, wer das kauft. Und es gibt offensichtlich Leute, die das kaufen und die darauf Lust haben. Auch nicht nur krasse Rap-Fans, sondern eher auch Leute, die, also Köche zum Beispiel, die so ein bisschen eine Rap-Vergangenheit haben. Oder irgendwelche Studierenden, die das für ihre WG kaufen oder so.
Das ist ja auch ein ziemlich gutes Weihnachtsgeschenk, muss man auch mal sagen.
Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen, dass das auch so eine Idee, dass das dann Großtanten für jemanden kaufen.
Ach, der Kleine, der hört doch Rap.
Aber Emil hat das Konzept eigentlich entwickelt für das Buch, das heißt, vielleicht hat er sich da mehr Gedanken gemacht.
Ja, also dieses, natürlich, dass das ist so eine pädagogisch wertvolle Alternative ist, das war eine Idee. Und dann, glaube ich, soll ich nochmal?
Nee, alles gut.
Das war eine von den zwei Ideen, dass es so pädagogisch wertvoll ist. Und die andere war, dass es einfach Wahnsinn, dass Hip-Hop wahnsinnig viele Leute interessiert momentan. Also ich glaube, natürlich werden nicht alle Leute jeden Künstlerin kennen, aber damit kann man denen die auch näher bringen, die Künstler, die da drin sind. Also nur, weil jeder hört ja 187 und dann können sie da mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, um einen schlechten Witz an den Start zu bringen.
Oh, wow.
So der Tellerrand-Witz.
Ja. Den hab, stimmt. Ich habe ihn gar nicht so schnell gedickt.
Okay. Ich auch nicht.
Shish. Hast du wahrscheinlich, jetzt können wir ja endlich mal Promo-Phase machen, auch von der anderen Seite aus.
Den habe ich mir aufgeschrieben, ne?
Hast du wahrscheinlich ein paar freche Food-Witze.
Oh ja, habe ich richtig freche Food-Witze habe ich mir aufgeschrieben.
Es wird auch das nächste Buch, das Food-Witz-Buch.
Naja. Mit Johann Lafer zusammen, aber der weiß noch nichts davon.
Lafer,
oder? Lafer, ja. Verstehst du?
Ja.
Verstehe ich nicht.
Nicht?
Nö.
Okay, gut, dann erzähl ich dir nachher. Hörst du nochmal an.
Okay. Habt ihr denn dann auch euch mit so, es ist ja jetzt auch keine neue Idee. Ne? Es gibt ja zum Beispiel auch dieses Kochbuch von Christoph Brandt, kennst du das?
Das habe ich mal gesehen, das ist anders und ich finde, das Buch hat, es ist erstmal Shoutouts an Christoph Brandt, schon wieder Typ, ich finde, es hat nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient hätte.
Voll.
Und das Konzept war aber anders, weil ich glaube, da sind nicht nur Rapper drin, sondern auch andere Musiker und der hat immer mit denen gekocht,
ja,
also bei sich im Restaurant oder in der Küche oder irgendwo und das wurde dann dokumentiert.
Ich finde immer mit vielen Freunden.
Genau. Das ist von der Idee her sehr, sehr schön. Ich finde, an den Fotos hätte man vielleicht noch was machen können, aber sonst finde ich das sehr stabil. Ich habe auch gehört, dass er unser Buch schon gesehen hat und meinte, es ist nicht so schlecht.
Es gibt auch noch, an dieser Stelle Shoutouts an Fionn Birr, der bei der Juice arbeitet. Der hat mir auch ein Kochbuch gezeigt, das tatsächlich hauptsächlich deutsche Rapper abbildet, aber eher so das Torch-Kaliber. Und auch Sprayer und ich glaube sogar auch Breakdancer. Ich habe vergessen, wie das heißt. Das ist auch ziemlich untergegangen, aber das ist so ein richtiges Hip-Hop-Kochbuch.
Da habe ich noch nie von gehört.
Ich vorher auch nicht und ich glaube, das ist auch ziemlich untergegangen. Das gibt es auch schon eine Weile. Also können die Hörer dieses Podcasts sehr gerne mal nachrecherchieren, ob es das noch irgendwo gibt oder Fionn Birr bei Twitter adden.
Der ist in letzter Zeit wieder sehr aktiv auf Twitter. Der wird sich wahrscheinlich zu Wort melden.
Hoffentlich. Genau, aber es gab auf jeden Fall noch dieses Buch, aber das unterscheidet sich ja auch ziemlich von unserem, weil wir jetzt keine Sprayer abgebildet haben und auch nicht die vier Elemente Denke irgendwie hochhalten oder so. Wobei ich das jetzt auch nicht uninteressant fände, mit Sprühern zu kochen. Aber im Endeffekt haben wir das ja gemacht, als wir mit MC Bomber gekocht haben. Beziehungsweise mit ihm essen waren, nicht gekocht haben.
Ich finde eigentlich auch es super interessant, also auch nochmal auf die Frage zurückzukommen, warum Leute das überhaupt kaufen oder wer das kauft, sich mit Leuten über Essen zu unterhalten oder auch einfach nur in Situationen während des Essens, wenn du mit Leuten essen gehst. Dass ich finde, dass man da extrem viel Zwischenmenschliches irgendwie entdecken kann. Und das ist auch etwas, was ich sehr schätze, wenn es in längeren Interviewformaten, also Video-Interviewformaten im Deutschrap, dazu kommt, dass Leute einfach mal essen gehen und das dann ungeschnitten da so mitläuft. Also weil ich das dann einfach interessant finde, wie ein Sido oder Savas Essen bestellt und was sie bestellen und wie die sich dann so verhalten zum Kellner und sowas. Das ist irgendwie, das nicht, man kann da nicht super viel Sachen rauslesen, aber ich finde, man bekommt immer so einen guten Eindruck vom Menschen hinter der Musik, wie sie sich einfach in solchen Situationen verhalten, weil es ja privat ist.
Ja, weil du kannst, dein Essverhalten kannst du einfach nicht verstecken. Also du kannst nicht verstecken, wie du mit Kellern redest, wie du schon gesagt hast. Du kannst einfach so deinen kulturellen Hintergrund und Erziehung auch ein Stück weit, denke ich, dass, wenn du so eine Kunstfigur aufbaust und wenn du einfach ganz anders als Künstler bist wie als der Mensch dahinter, dann kannst du das gut trennen, aber sobald es dann ums Essen geht, geht es nicht mehr. Und das fand ich auch das so spannende an dem Projekt, weil wir haben über so viele Sachen mit Künstlern geredet, über die da wärst du niemals sonst drauf gekommen. Da gibt es so ein paar Geschichten, die haben wir schon ein paar Mal erzählt, aber Johann hat eine Lieblingsgeschichte.
Meine Lieblingsgeschichte ist natürlich die von Omik K., wo er über die kubanische Fleischmafia gesprochen hat. Genau, ich glaube, in einem Interview mit Omik K. wäre ich sonst nicht darauf gekommen. Aber auch, es gibt, ich glaube, bei jedem Künstler und bei jeder Künstlerin gab es Geschichten, die mit Essen verknüpft waren, die ich sonst in Interviews nicht rausgefunden hätte oder die ich vielleicht auch rausgestrichen hätte.
Kannst du dir nochmal erklären, was es mit der kubanischen Fleischmafia auf sich hat?
Ja, ich hoffe an dieser Stelle, dass nicht die kubanischen Behörden irgendwie...
Es könnte aber auch irgendeine Rap-Crew sein aus Kreuzberg oder so.
Die kubanische Fleischmafia.
Ja. Also in Kuba gibt es eine Planwirtschaft noch immer und die Leute haben, also es gibt relativ wenig Vielfalt, was die kubanische Küche angeht. Es gibt Congri dort ganz viel, das ist so ein Reisgericht, das haben wir auch im Buch, im Kapitel von Omik K. Es gibt aber kaum Fleisch, also ich glaube, es gibt Hühnchenfleisch manchmal, aber Rindfleisch können sich eigentlich dort nur Touristen leisten, die auch mit einer anderen Währung bezahlen als die Normalbevölkerung oder so ein paar privilegiertere Leute, die es dann doch gibt, die vielleicht in Regierungskreisen arbeiten oder so. Und es gibt irgendwo auf Kuba auch so ein paar Rinder, die stehen da eben rum, um sie dann an Touristen, nicht Terroristen zu verfüttern. Und es gibt ein paar motivierte Männers auf Kuba, die dann da einsteigen und die...
Aber die Kühe werden beschützt mit Stacheldraht und NATO-Zahlen und sowas, wurde erzählt.
Stimmt, genau.
Also die sind so richtig High-Security-Prison-Kühe.
Wenn das Fleisch schon so teuer ist, dann müssen die Kühe ja auch dementsprechend teuer sein.
Genau.
Klar. Und
die schaffen es, also diese sogenannte Fleischmafia, das ist vielleicht auch die falsche Bezeichnung, die Leute, die eben Bock darauf haben, die steigen dann da ein und schlachten die Rinder noch dort und schleppen
vor
die...
Vor Ort,
scheinbar. Also das hat Omik erzählt, natürlich.
Du kannst ja keine ganze Kuh über den Zaun werfen, musst ja klein hacken und dann wirfst du rüber und steht da einer und packt ein.
Genau, und dann packen die Teile ein und dann verkaufen die wie Drogendealer. Drogen verkaufen die eben Rindfleischstücke. In also irgendwelchen Hütten oder so.
Statt Gullideckel-Bande. Ja, statt Gullideckel-Bande gibt es dann die Fleischmafia.
Genau, aber wahrscheinlich ist Mafia auch so ein bisschen das falsche Wort da. Es sind eben, ja, Fleischdiebe einfach. Oder vielleicht Diebe und im gleichen Atemzug auch Fleischdealer.
Ja, crazy. Ja, aber es gibt dazu nicht so viel zu finden bislang, ne?
Genau, also ich habe jetzt irgendwie vor, darüber was zu schreiben, glaube ich. Beziehungsweise vielleicht klaut das Thema jetzt auch jemand. Es gibt darüber eine Reportage in der Weiß, glaube ich, von ein paar Jahren, wo das so ein bisschen aufgegriffen wird. Und Omik K. hat, das sind Sachen, über die können wir tatsächlich nicht sprechen, weil er das nicht wollte, aber er hat auch so ein paar Belege dafür, dass es das gibt. Man kommt dafür sehr lange ins Gefängnis und er kennt wohl Leute, die dafür sehr lange im Gefängnis waren. Das heißt, es gibt Indizien dafür, dass das tatsächlich existiert. Es kann natürlich auch sowohl von der Weiß USA als auch Omika als auch den anderen Indizien dafür oder Quellen, dass es das gibt, ausgedacht sein. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht.
Ja, aber auf sowas kommst du doch nicht einfach. Also, oder?
Ja, habe ich auch nicht das Gefühl.
Nee, das klingt so...
Es ist so skurril.
So seltsam, das kann man sich nicht ausdenken.
Würdest du, wenn du auf Kuba wärst und jetzt diese Geschichte gehört hast, würdest du so Fleisch in solchen obskuren Hütten kaufen?
Oh, ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
Würdest du? Also, weil ich meine, die Kühlkette wird auf jeden Fall unterbrochen da. Also...
Das stimmt, gibt's ja nicht. Stimmt, ja. Darüber habe ich mir keine Gedanken.
Also ich hatte eher so über den hygienischen Wert der ganzen Sache, aber sonst würde ich es safe. Also wenn du es sauber verpackt und wenn es nicht im Dreck rumliegt,
ja, auf jeden doch, Fall. Dann schon, aber...
Ja, die Päckchen sind...
Ja, die Päckchen sind so kleine Tütchen und da hat also sein Logo drauf, so eine Kuh.
Ist auf der Straße.
Ja. Also, hey, Chico, wen aquí quieres un poco, hey?
Ja. Ja. Ja, so stelle ich mir das da so vor.
Also ein Typ mit so einem Mantel, den macht er auf und da ist alles drin, ne?
Ja, und dann wirst du zu Hause hops genommen und scheiße, überall genau. Noch das vakuumverpackte Fleisch. Ja. So, versuchst noch so schnell irgendwie ein Steak oder so die Toilette runterzuspülen. Ja, aber
ja.
Ja, ist ein gefährliches Pflaster.
Oh ja. Das ist wahrscheinlich auch echt kein Joke so. Ich glaube, den Leuten geht es schon dreckig und die können halt wirklich lange weg sein dort dann. Also, ja. Ähnlich, es wird wohl ähnlich hart bestraft wie Mord oder Totschlag. Also du bist dann echt am Arsch, wenn du erwischt wirst. Und ich glaube, ja, also, das ist schon krass, dass Leute, also wenn das so ein krasses Ding ist, dass Leute überhaupt das durchziehen. So. Ja. Ich glaube, da muss man schon krass verzweifelt sein, um das machen zu können.
Es ist halt Staatseigentum, weil es ist ja kommunistisch und dadurch ist Staatseigentum ist eines der wertvollsten Dinge, die es da gibt, fast wertvoller als das Leben. Deshalb ist die Kuh halt so viel wert.
Genau, es ist ein Angriff
auf den Staat, ja.
Das ist das Krasse.
Ja. Ja. Aber man macht es halt nur, um die Kuh dann weiter zu verticken.
Oder, ja, und selber bestimmt oder snackt selber, man auch ein bisschen, weißt du, so ein Stück Hochrippe oder sowas.
Weil selber so die Gier nach...
Ja, aber ich meine, so eine Kuh, 300-400 Kilo, also kannst du ja gar nicht, oder ich weiß nicht, machen die auch, lassen die das Lager, machen die Trockenreifung oder sowas? Keine Ahnung.
Das kann ich auch, da so intensiv haben wir darüber nicht gesprochen, nee. Aber was Omika, um vielleicht noch eine Sache zu ihm zu sagen, nicht, dass es nur um ihn geht, gesagt hat, war, dass sein Vater dann auch mal zu Besuch kam nach Leipzig, wo er jetzt wohnt, und dass Omika ihm dann ein Steak gemacht hat und dass der Vater wohl ganz schön erstaunt darüber war, wie easy das ist, dass man halt einfach in den Laden gehen kann und sich seine Steaks kaufen kann, dass eben kein großes Ding ist und er hätte halt jeden Tag Steak essen können. Es war dann wahrscheinlich ein bisschen paradiesisch.
Ja. Deshalb waren wir mit Omika auch Steak essen bei unserem Interview.
Stimmt, mit Omika und Homies, das war ganz lustig.
Habt ihr dann, weil solche Geschichten, die kann man ja, ihr habt dann wahrscheinlich Vorgespräche auch so geführt, oder? Weil solche Gespräche kann man, also solche Themen kann man ja nicht einfach sich ausdenken und dann Steak essen gehen. Oder haben die Rapper eigentlich immer vorgeschlagen, wo es hingeht?
Wir haben sie gefragt, was die, also wenn wir bei den Rappern in der Stadt waren, wie bei Echo zum Beispiel, dann haben wir gesagt, hier schlag dir was vor, wo du hingehen willst. Mhm. Und wenn die Rapper in Berlin waren und nicht aus Berlin kamen, dann haben wir die gefragt, was sie gerne essen würden und haben ein Restaurant rausgesucht.
Okay.
Und die hatten dann immer, also es gab eigentlich nie jemanden, der in das gleiche Restaurant gehen wollte. Oder die alle wollten was anderes essen.
Wobei es da auch eine lustige Anekdote gibt, Haiti haben wir in Hamburg besucht und sie hatte sich irgendein Restaurant in der Speicherstadt ausgesucht, wo sie gerne mal hin wollte und hat dann die Chance genutzt. Und dann waren wir da in Hamburg und es war so ein Restaurant, wo so ganz viele Anzugträger saßen, da so die Financial Times rumlag und so. So ein richtiges Business-Restaurant. Und dann kam Haiti dann noch an mit ein bisschen Verspätung und mit Sonnenbrille und so und hat dann erst mal festgestellt, dass das auf jeden Fall nicht das Restaurant ist, wo wir eigentlich hin wollten. Und dann haben wir da mit ihr in so einem Business-Restaurant in der Speicherstadt gegessen. War okay, war aber auch lustig, weil wir da auf jeden Fall nicht reingepasst haben.
Ja, ich kann es mir sogar ungefähr vorstellen. Ich war auch mal mit einem Freund von mir und Azad John bei Karo Fisch, das ist in Hamburg, genau gegenüber vom Übel und Gefährlich, wo super viele Konzerte sind, aber auch viele Künstler aus Hamburg proben unter der Woche für ihre Touren und so weiter. Und Azad John ist Tour-DJ von Haiti und die haben zu diesem Zeitpunkt dort geprobt und wir waren Fisch essen und Dann kam Haiti auch irgendwann von gegenüber rein und wollte, glaube ich, auch noch eine Kleinigkeit essen und hatte auch innerhalb von kürzester Zeit diesen kompletten Laden aufgemischt, so irgendwie ein bisschen kirre gemacht, so leicht nervös, weil sie da so rumgewirbelt ist, wie Haiti halt so rumwirbelt, wenn man sie irgendwo sieht.
Ja.
Und ist dann auch hinten in die Küche reingelaufen und so und ich kann mir das gut vorstellen.
Ja, bei uns war das Lustige, dass dann noch ihre Mutter dazu kam. Ja, das, also wir haben im Endeffekt...
Das stelle ich mir skurril vor.
Ja, aber Shoutout an die Mutter, richtig, richtig nette Frau.
Ja, stimmt. Also wir haben dann wirklich mit Haiti und ihrer Mutter in diesem Business-Restaurant gesessen. Ich glaube, das war schon die skurrilste Essenssituation auf jeden Fall.
Ja.
Exklusiv im Backspin-Podcast haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Das ist so wie früher, wenn man dann so richtig exklusive Neuigkeiten verkündet hat bei Mixi Raw Deluxe oder so und dann noch so Schussgeräusche gemacht hat oder so. Also wenn man,
kannst du das machen?
Machst du
das
für uns?
Vielleicht füge ich die ein, ja.
Aber von dir selber aufgenommen so?
Ja.
Geil.
So richtig.
Was wollen wir denn für Geräusche?
So, na, Schussgeräusche.
Ja, so Uzi oder eher so Revolver oder so.
Wollt ihr so ein Ra oder
ja.
Ein Pa-Pa-Pa?
Ja, sowas wollen wir.
Ich fände so ein Ra gut und dann noch so eine Sirene dazu.
Ja, so du.
Ja,
genau.
Ja.
Die wäre geil.
Rap. Seid ihr denn auch in so unangenehme Situationen gekommen, dass euch was aufgetischt wurde, was ihr selber überhaupt nicht mochtet? Weil da so Dinge drin sind, die für euch so No-Gos sind?
Nee, bei mir nicht. Es gab, wir waren mit Jesus essen, Grüße an Jesus, den wir leider noch nicht so oft erwähnt haben in Interviews, jetzt schon. Mit ihm waren wir bei einem Griechen und der hat so ein bisschen connected mit dem Besitzer des Restaurants, weil Jesus noch ein sehr gutes Griechisch spricht. Und erstmal hat das dazu geführt, dass wir extrem viel Uso-Flaschen bekommen haben. Also extrem viel.
Wir hatten 3-4 Flaschen am Ende auf dem Tisch stehen. Alle umsonst.
Ja, und wir haben da auch nicht so gegessen, dass wir uns jetzt jeder einen Teller bestellt haben, sondern der, so wie man eigentlich in Griechenland ist, dass das halt in der Mitte alles steht.
Mhm.
Und da haben wir, also es war jetzt nicht unangenehm, das zu essen oder eklig oder so, aber es war einfach richtig, richtig viel. So, das haben wir nicht geschafft. Und im Endeffekt haben wir sogar noch Sachen mitgenommen, glaube ich, jeweils.
Mhm.
Ja. Aber das war die einzige Situation, wo es einfach nur zu viel war, zumindest. Ja.
Okay. Also, ihr habt da nie gesessen, wie so Situationen, das erste Mal bei der Familie der Freundin sitzen oder so, und dann wird da irgendeine Suppe hingestellt und man stellt so fest, oh Scheiße, das mag ich nicht.
Nee. Aber erinnerst du dich daran, ob irgendein Rapper oder eine Rapperin das Essen nicht gemocht haben?
Was für ein Essen waren? Nee.
Ich glaube, Haiti fand es nicht so gut.
Ja, das war auch nicht so gut in diesem Restaurant. Also,
gut, das war ja auch nicht das Ziel ihrer Wahl.
Nee, eben.
Aber sonst? Nee, ich glaube, es hat sich niemand über das Essen beschwert.
Okay. Und was mir auch gerade so in den Sinn kommt, wie kam denn dann überhaupt das zustande, dass der Tourkoch von Sido, der hat nämlich die Gerichte da alle nochmal nachgekocht, damit sie schön aussahen, glaube ich, fürs Buch.
Genau.
Weil ich auch so durchgeblättert habe und dann bin ich auf diesen Mango-Feldsalat von Mauli gestoßen, der sich im Übrigen sehr geil anhört.
Der ist auch ganz geil, den habe ich schon mal gemacht.
Dieses Foto gesehen habe und dachte, ne, wenn der Mauli das gemacht hat, dann höchsten Respekt davor, wie schön er das da hergerichtet hat.
Mauli hat natürlich noch viel schöner gemacht, den Salat.
Ich habe auch gesehen, wie du ihn nachgekocht hast.
Ich habe ihn auch nachgekocht, ja. Muss man nicht so dringend sehen. ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf den gekommen sind. Ich habe den irgendwo aufgetan, aber wo, weiß ich nicht mehr, um ehrlich zu sein.
Ich glaube, es ging einfach darum, ich erinnere mich so ein bisschen daran, wir haben, also als wir schon angefangen haben mit der Arbeit am Buch, hatten wir noch keinen Foodstylisten oder, ja, hatten wir eben nicht und dann haben wir da mit Sido irgendwie hin und her connected und ich glaube, Basti hat uns sogar Sido im Endeffekt connected.
Ja, Basti hat uns Sido connected.
Aber genau, das heißt, Basti war schon vorher da, aber du hattest das irgendwie auf dem Schirm, dass es den gibt. Und dann hast du ihn gefragt.
Ja, ich weiß auch noch, wir haben uns dann getroffen irgendwie, es war noch Anfang letzten Jahres, es war turbo kalt und ich musste dann in den Westen irgendwo hinfahren, in irgendeine Mall, da haben wir uns dann getroffen, so alles ein bisschen skurril. Und, aber wie das dazu kam, weiß ich auch nicht mehr.
Also ja, das fand ich auf jeden Fall, weil es irgendwie so, als hätte Sido so eine richtig zentrale Rolle in dem Buch.
Ja, der kocht ja nicht nur für sie, der kocht auch für Helene Fischer. Also ja. So ist er nicht, ne?
Fall.
Aber Sido hat auch nur so eine zentrale Rolle in diesem Buch und der Grund, warum wir auch in Interviews jetzt über Sido so viel gesprochen haben, weil der wirklich viele gute Sachen erzählt hat und super interessiert ist an Essen. Genau wie viele andere Künstler auch.
Ja, aber ihm merkt man es wirklich relativ häufig, finde ich.
Genau, ja. Und der hat auch gute Sachen erzählt, finde ich. Und gerade bei Sido, der schon hunderte Interviews gegeben hat, finde ich, kann man in dem Text nochmal Sachen rauslesen, die sonst nicht so in den Vordergrund gestellt werden. Deswegen war das, also ich finde das, glaube ich, das spannendste Kapitel so.
Es ist ja generell auch, dass du von Kapiteln sprichst, ist ja extrem textlastig für einen. Ich weiß nicht, würdest du es überhaupt als Kochbuch bezeichnen, Emil?
Was ist denn sonst? Also, ich habe keine Bezeichnung dafür. Also, so der Überbegriff Kochbuch passt schon, aber weil Johann halt echt sehr stabile Arbeit geleistet hat, sind die Texte einfach auch sehr wichtig. Also, ich finde auch so diesen Hintergrund, den man sieht hinter den Künstlern dadurch, also erstmal durch die Texte und dann durch die Rezepte, die da drin sind, finde ich, macht das Buch sehr spannend. Also man kann das auch als Lesebuch nehmen.
Ihr wart ja auch sehr kritisch mit dem Buch. Also ich habe das zumindest bei uns im Hause mitbekommen, da Nico ja das Vorwort geschrieben hat. Und er meinte auch, ich soll liebe Grüße ausrichten an die beiden Säcke.
Grüße zurück. Und danke
auf jeden Fall, Nico. Ihr ihn auch so ein, zweimal darum gebeten habt, nochmal, geh da nochmal drüber bitte, das nochmal ein bisschen anders.
Das kam nicht so zwingend von uns, um ehrlich zu sein, sondern wir haben das Buch mit dem Kaiwei Verlag gemacht, was ein sehr guter Verlag ist, der sehr schöne Kochbücher und generell Bücher im sehr schönen Stil macht. Aber ich glaube, das war halt für die halt auch das erste Mal, dass sie so ein Buch gemacht haben, was so komplett nicht in deren Komfortzone war. Also weil die sitzen in München, sind gut situierter Verlag und kennen sich halt mit Hip-Hop nicht so wirklich aus. Und da gab es so ein paar Diskussionen, die wir hatten. Aber sonst, also ein Teil davon ist das Cover zum Beispiel, weil die wollen halt gerne ein Cover, was so wirklich so die Leute catcht, das so knallt. Ja. Und dann haben wir uns dann am Ende auf das Cover geeinigt, was es jetzt geworden ist, aber
das ist auch eine Anlehnung an ein Ludacris-Cover.
Genau, ist eine Anlehnung an ein Ludacris-Cover, aber wir hätten uns eigentlich ein anderes Cover gewünscht, aber wir hatten, um ehrlich zu sein, auch keine bessere Idee. Deshalb kann ich mich auch nicht so laut beschweren.
Genau, also man kann an dem Cover viel kritisieren und ich würde das jetzt gar nicht, also die Kritik am eigenen Buch vielleicht auch gar nicht so in den Vordergrund stellen. Ich finde nur, wenn man das Cover kritisiert, sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass es immer noch an dieses Ludacris-Cover angelehnt ist und dass es zumindest diesen Bezug gibt und dass da jetzt nicht komplett ohne Grund diese beiden Frauen da sind und so weiter. Aber klar, es hätte auch glücklicher ausgehen können und im Endeffekt sind Emil und ich vor allen Dingen für das, was hinter dem Cover oder was im Buch stattfindet, wenn man das Cover aufgeklappt hat, verantwortlich und das ist wahrscheinlich das Wichtigere im Endeffekt.
Ja, voll. Weil das Cover spiegelt nicht hundertprozentig den Inhalt wider.
Ja, würde ich auch so unterschreiben, glaube ich. Aber gerade weil es inhaltlich so stark ist und man sehr viel über die Rapper irgendwie erfährt und ich weiß gar nicht, hattest du das denn von Anfang an so vor Augen, dass es auch so textlastig werden soll?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hab länger geguckt, wer das schreiben könnte. Und dann irgendwann wusste ich, dass es nur Johann schreiben kann.
Ja.
Sweet.
Wie ein Honigkuchenpferd.
Wie Honigdachs.
Ja.
Also ich habe die Texte auch, ich hatte eigentlich eine Zeichenvorgabe und ich habe die bei jedem Text überschritten und es war dann auch kein Problem. Wir hatten eine Lektorin, noch eine ganz gute, die mit uns an den Texten gearbeitet hat, die dann auch wahrscheinlich den Text von Nico nochmal zurückgeschickt hat. Er weiß jetzt auch gar nicht, wie spannend das für die Zuhörer ist, aber im Endeffekt ist es so, dass es auch deswegen textlastiger geworden, weil ich einige Sachen dann doch noch reinschreiben wollte und die letztlich länger geworden sind als geplant.
Ja, also ich finde es insofern spannend, weil ihr beide zwei sehr junge Typen seid, die ein Buch gemacht haben und für dich eben ja nicht mal das erste, aber und diese Arbeit mit einem Münchner Verlag, wie ihr gerade selber schon gesagt habt, und es ist immer spannend, wenn so die die Rap-Welt oder ich sag mal die deutsche Rap-Welt auf Leute oder Industrie trifft, die damit nicht so krass verankert ist oder nicht so viele Berührungspunkte, wenn nicht sogar gar keine Berührungspunkte hat, weil es doch schon immer etwas anderes ist, mit Rappern zusammenzuarbeiten, was Leute dann sehr schnell merken, wenn sie nicht aus dieser Szene kommen und dann irgendwie, sei es Anfragen oder Rückmeldungen zu Anfragen oder irgendwie, können wir das bitte ändern? Und so, das ist dann etwas, wo man, glaube ich, häufig in Fallen oder in Probleme reintapst, so wenn man nicht aus dieser Szene kommt.
Aber die Probleme wurden, also das muss man vielleicht auch dazu sagen, wir haben ja mit den Künstlern kommuniziert und Patrick Tiede, der da noch mit drin hängt von Walk This Way Records, beziehungsweise ja. Das Maschine. Wir haben, also es wurde auf uns abgewälzt, wenn es Kritik gab. Da hat der Verlag letztlich nicht viel mit zu tun. Es gibt zum Beispiel, das können wir jetzt vielleicht auch sagen, fairerweise Rezepte von Marvin Game im Buch, in denen eine Zutat Zucker ist und die Rezepte wurden so von Marvin Game nicht gesagt. Das hat sich irgendwie durch Misskommunikation zwischen mir und dem Koch so eingeschlichen, dass
habe ich mich ehrlich gesagt auch gewundert.
Genau, dass er dann Zucker mit reingeschrieben hat.
Drei Arten von Zucker sogar.
Genau, das also
Braunerzucker.
Tut uns leid, falls du das hörst, Marvin Game. Und falls ihr die Rezepte nachkocht, dann lass doch den Zucker einfach weg.
Und die Buttermilch.
Und die Buttermilch, genau. Also sowas ist passiert. Und was aber, also vielleicht willst du darauf auch so ein bisschen hinaus, ob es da irgendwie Stress gab oder so. Wenn man so viele Rapper vereint, die ja alle ihre Egos haben und so, gab es erstaunlicherweise kaum. Also es gab wenig negatives Feedback und es gab wenig Leute, die sich aufgeregt haben, beziehungsweise keine, die sich wirklich, es gab keine Hausbesuche, keine wütenden Anrufe und so weiter. Es gab mal eben eine kritische E-Mail von Marvin Game und die ist auch berechtigt.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es kam eher sehr positiv an. Also der Tour-DJ von Unique, Shimmy, glaube ich. Der kam zu mir, nachdem ich Nick das Buch gegeben habe und meinte, dass wir damit was wahnsinnig Wichtiges für die Hip-Hop-Welt geschaffen haben, was kulturell den Hip-Hop nochmal ganz anders platziert in Deutschland. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das hundertprozentig unterschreiben würde, aber ich finde es schön, dass jemand, der da so lang und schon so drin verankert ist, dass der dann das so positiv sieht und sich da so drüber freut.
Also ich finde, dass es in erster Linie nochmal so ein Fingerzeig ist, wie sehr Rap immer weiter in die Gesellschaft voranschreitet. Also es ist im Endeffekt jetzt auch einfach ein Produkt, so in Anführungszeichen, aber es ist halt etwas sehr Bürgerliches. Ich meine, es ist ein Kochbuch, so ein High-Quality-Kochbuch, so mit ausschließlich deutschen Rappern. Und das ist etwas, was vor 10, 15 Jahren wahrscheinlich
nicht undenkbar gewesen hätte. Ja, klar. Und
sich auf jeden Fall nicht gerechnet hätte, sagen wir mal so. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass da die Rapper so unbedingt mitgemacht hätten. So, und es ist alles ein bisschen offener geworden. Und ja, ein schönes Ergebnis auf jeden Fall. Und ja, Johann, willst du was sagen?
Danke.
Ja.
Danke für die Komplimente.
Ja, und von meiner Seite war es das eigentlich auch. Oder habt ihr noch etwas auf Lager, eine gute Geschichte, eine Anekdote?
Ich würde gerne noch sagen, dass, weil wir jetzt hier über Rap gar nicht so viel geredet haben, und du vorhin gesagt hast, dass wir auch über andere Sachen reden können. Ich würde gerne ganz unjournalistisch Werbung machen für das neue Argonautics-Album, weil ich das super gut finde. Gaffer heißt das, kam heute raus. Also am 2.11. nehmen wir den Podcast auf. Das finde ich ziemlich gut. Und heute kam auch das OG Kimo-Album raus.
Es ist unfassbar.
Es ist unfassbar gut. Und irgendwie hat mich Deutschrap dieses Jahr ziemlich angekotzt. Und gerade heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, sind eben zwei super gute Deutschrap-Releases von nicht so bekannten Künstlern erschienen. Ich finde, das ist eine Erwähnung wert.
Ja, das ist tatsächlich. Ich habe, vor diesem Gespräch habe ich schon ein Gespräch geführt und gleich fahre ich weiter nach Neukölln zu Crystal F. Und ich habe die ganze Zeit versucht, noch zwischen den Alben, die ich quasi in Anführungszeichen hören muss, noch die neuen Releases von heute zu hören, weil ich da auch so heiß drauf war, aber mich natürlich auch gewissenhaft vorbereite. Und habe dann immer mal wieder so zwischendurch bei Kimo reingeskippt und freue mich sehr auf die Rückfahrt, wenn dann alles vorbei ist. Kein Disrespect an Crystal F. Über das Album hört ihr dann im nächsten Podcast oder vielleicht im Podcast davor. Mal gucken, wann es rauskommt.
Danke dir.
Gerne doch. Danke für den Tee, Johann.
Kein Ding. Selber gekocht.
Ja, stabil. Aber vielleicht dann das nächste Kochbuch einfach mit einem stabilen Teerezept von Johann.
Ja, klar, wir machen so ein Johann-Kochbuch. Johann kocht.
Johann kocht, Rap-Journalisten kochen. Wirst du auch angefragt dann?
Ja, genau.
Rap-Journalisten kochen, das Buch.
Ja. Oh, ich spring gerne mal den Kochlöffel.
Alles gut.
Ja, sehr gut. Das wird wahrscheinlich ein Verkaufsschlag.
Oh ja.
Alles klar. Gut, danke euch Jungs. Und wir hören uns bald wieder.
Danke dir.
Danke dir, bis bald. Ciao. Backspin.